Ich möchte heute gerne noch ein letztes Mal die Predigt unter die Überschrift Begeistert, unterwegs mit dem Heiligen Geist stellen. Wir haben ja so eine lose Predigtreihe gehabt mit einer Reihe von Predigten zum Heiligen Geist. Und mir war dabei nicht so sehr wichtig, obwohl das natürlich auch wichtig ist, aber wir haben es einfach nicht so ins Zentrum gestellt, zu klären, wer ist denn dieser Heilige Geist? Oder das ist klar. Als Christen bekennen wir, dass der Heilige Geist Gott ist, dass er eine Person der Dreieinigkeit ist. Aber wir haben uns mehr auf die Suche gemacht nach, welche Bedeutung hat der Heilige Geist eigentlich für unser Leben? Soll er wirklich Bedeutung haben in unserem Leben? Und ich habe, vielleicht erinnert ihr euch noch, zumindest die, die da waren, mal gesagt am Anfang, ich möchte euch mit dieser Predigt beunruhigen. Weil ich finde, es ist wichtig, dass wir uns überlegen, welche Bedeutung hat der Heilige Geist in unserem Leben? Kennen wir ihn? Rechnen wir mit ihm? Brauchen wir ihn? Und ich möchte heute über die Frage nachdenken, wie kann ich Gottes Führung in meinem Leben erkennen? Und ich glaube, das ist eine der Dimensionen, eine der Aufgaben des Heiligen Geistes ist, uns wirklich zu führen. Und ich möchte gerne mit einigen Geschichten einsteigen. Es ist eine Themapredigt und ich habe heute viele Bibelstellen, das weiß ich. Ihr bekommt danach die Präsentation ausgedruckt, ihr könnt die Bibelstellen gerne nachlesen. Und ich werde versuchen, euch wirklich abwechslungsreich mit auf diese Reise mitzunehmen. Ich möchte euch gerne die Geschichte erzählen von Philippus. Philippus war ein Jünger Jesu, der zum Glauben gekommen ist, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Wir lesen Apostelgeschichte 8 von ihm. Und wir lesen, dass zunächst mal, dass ein Engel zu ihm gekommen ist und gesagt hat, geh mal da und dahin. Geh an diese Straße. Und als er dann an dieser Straße war, lesen wir in Apostelgeschichte 8, Vers 29, der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Also es wird uns berichtet, dass der Heilige Geist diesen Philippus irgendwie führt, dass Gott ihn sowieso führt. Der Engel schickt ihn an diese Straße und der Heilige Geist, lesen wir, sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Und dann beginnt Philippus mit seinem Dienst an diesem Kämmerer aus dem Morgenland und am Ende lässt dieser Mann sich taufen und wird auch zum Nachfolger Jesu. Der Heilige Geist führt. Eine zweite Begebenheit, auch aus der Apostelgeschichte. Petrus, einer der Jünger, die Jesus voll Leidenschaft, aber auch mit einem gewissen Handicap immer wieder nachgefolgt ist, der aber erlebt hat, dass Jesus ihn beauftragt hat, in dieser Welt weiter sein Boot zu sein, trotz seines Scheiterns. Von diesem Petrus lesen wir in Apostelgeschichte 10, dass er in einem Haus war und dort eine Vision hatte. Und wir lesen dann, dass Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte. Und dann kamen auch schon Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Cornelius, das war ein römischer Hauptmann, der von Gott den Auftrag bekommen hat, auch auf übernatürliche Weise, nach Petrus zu schicken. Und er tat es, die Männer gehen zu diesem Haus, wo Petrus ist. Da heißt es, sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten vor der Eingangstür. Sie fragen, ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast? Da sagt der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte, Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihm zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Da spricht der Heilige Geist und nimmt Einfluss. Ich meine, die klopfen an der Tür, die klingeln. Warum ruft der Hausbesitzer sie nicht? In der Apostelgeschichte, dem Lukas, der das schreibt, der berichtet davon, dass Petrus nicht gerufen wurde, sondern dass der Heilige Geist ihn nach unten geschickt hat und ihm gesagt hat, diese drei Männer, die kommen in meinem Auftrag, geh mit ihnen. Und auch diese Führung des Heiligen Geistes löst was aus. Nicht nur Cornelius, sondern auch seine Familie und andere kommen zum Glauben. Und für die Gemeinde ist es ein Zeichen, dass auch Nicht-Juden eingeladen sind ins Reich Gottes. Apostelgeschichte 13. Spricht der Heilige Geist zur Gemeinde? Vielleicht kennen wir die Berufungsgeschichte von Paulus. Paulus, der auf übernatürliche Art und Weise Jesus Christus begegnet ist. Als er Christen verfolgen wollte, begegnet ihm Jesus Christus. Und Jesus, er erlebt eine Berufung mit einem Heilungswunder. Er wird durch die Begegnung mit Jesus blind, geht nach Damaskus. Dann kommt der Hananias und legt ihm die Hand auf und sagt, du sollst wieder sehend sein und erklärt ihm, was sein Auftrag ist. Und das Interessante ist, dass Paulus dann nicht anfängt zu arbeiten, sondern dass er sich letztlich einer Gemeinde anschließt, nämlich der Gemeinde in Antiochia. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 13, in der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern, Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus, also das ist der Paulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Das ist die Initialzündung für die Missionsreisen von Paulus, für den Dienst von Paulus, dass die Gemeinde in Antiochia eine Führung durch den Heiligen Geist erlebt. Noch eine letzte Geschichte, Apostelgeschichte 16, eine ganz interessante Geschichte, finde ich, vielleicht für uns auch überraschende Geschichte. Paulus ist eben auf der Missionsreise, wir lesen da, Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkündigen, aber der Geist hatte sie daran gehindert. Als sich sie an Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen. Aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Ich könnte sagen, so eine einfache Vorstellung wie Reiseplanung, Missionsstrategie festlegen, das kann doch der Paulus, war ja ein Intelligenter, ein Studierter, er war doch erwachsen. Und er hatte Pläne. Und er hat versucht, diese Pläne umzusetzen, aber er hat gemerkt, nee, nach Asien soll ich jetzt nicht gehen. Nach Asien soll ich jetzt nicht gehen. Und dann reist er durch eine andere Provinz. Sie versuchen, nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Geführt durch den Heiligen Geist. Und dann sieht er im Traum oder in der Nacht eine Vision, ein Mazedonier. Ich weiß nicht, warum Paulus wusste, dass das ein Mazedonier ist. Aber der sagt, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Und Paulus ändert seine Strategie und bringt das Evangelium nach Griechenland, nach Europa. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Bedeutung des Heiligen Geistes entdecken. Dass wir bereit sind, uns von Gott führen zu lassen. Ich werde gleich noch viel dazu sagen, was ich damit meine und wie das aussehen könnte. Und ich werde es auch noch unterstreichen mit weiteren Bibelversen, dass es wichtig ist. Ich denke, wir erleben momentan in unserer Zeitgeschichte, wir sind jetzt gerade in Griechenland gelandet mit Paulus, wir erleben gerade, wie wichtig Führung ist. Das griechische Volk und die europäischen Führer verhandeln über die Zukunft. Und die Frage, von wem lasse ich mich führen, soll jetzt kein politischer Kommentar sein, sondern wieder zurück auf unser persönliches Leben. Von wem lasse ich mich führen? An wem orientiere ich mich? Wer hilft mir zu verstehen, was Gottes Wille ist? diese Frage scheint mir essentiell zu sein. Und das Leben in unserer Zeit beweist es immer wieder. Es ist entscheidend, welchen Weg wir gehen. Und die Bibel macht uns im Neuen Testament, gehen wir mal weg von diesen Erfahrungsgeschichten, von diesen Erlebnissen, hin zu Aussagen, die uns deutlich machen, stell dich doch dem Heiligen Geist nicht in den Weg. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte 7, Vers 31, dass Stephanus in seiner Verteidigungsrede, oder an der Stelle wandelt es sich fast zur Schuldzuweisung, das sagt er zu den jüdischen Gelehrten, aber ihr lasst euch nicht belehren, fuhr Stephanus fort. Unbeschnitten seid ihr, sagt er zu Juden, unbeschnitten an eurem Herz und taub für Gottes Reden, immerfort widersetzt euch dem Heiligen Geist, genau wie eure Vorfahren, ihr seid nicht besser als sie. Da geht es natürlich um die Ablehnung Jesu. Aber er sagt, hey, ihr stellt euch dem Heiligen Geist in den Weg. Paulus bringt einen ähnlichen Gedanken in 1. Thessalonicher 5, Vers 19 zum Ausdruck. Da sagt er, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Behindert ihn nicht. Betrübt ihn nicht. Beleidigt ihn nicht. Nehmt ihn nicht an die Leine. Und in Epheser 4, Vers 30 schreibt Paulus, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Es ist also nicht so, dass der Heilige Geist nur für bestimmte Zeiten und für bestimmte Gelegenheiten derjenige war, der eine wichtige und elementare Führungsrolle in unserem Glauben und Leben übernehmen soll. Sondern es ist auch in unserem Leben so, dass wir dem Heiligen Geist nicht im Weg stehen sollen. Im Gegenteil, nochmal zwei Bibelverse. Paulus fordert uns gerade dazu auf, dem Heiligen Geist Raum zu geben, ihn regieren zu lassen, ihn bestimmen zu lassen. Paulus hat ganz sicher Wein getrunken. Aber er sagt, es ist also kein Vers, der gegen Alkoholgenuss spricht, aber er sagt, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Schlaue Erkenntnis, hä? Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Der Geist Gottes soll Raum haben, soll uns erfüllen, soll in uns wohnen dürfen. Und in Römer 8, Vers 4 bis 6 beschreibt Paulus, so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Ich habe das angekündigt und ich weiß, dass ich schnell durch diese Bibelverse durchgehe. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach das mal auch auf sich wirken zu lassen. Dass das Neue Testament uns wirklich herausfordert, dem Heiligen Geist Raum in unserem Leben zu geben. Und der Heilige Geist soll eben nicht nur eine anonyme, unpersönliche Kraft sein, sondern er soll bestimmend sein. Er soll uns erfüllen. Der Heilige Geist ist Gott, ja. Und es geht nicht nur um den Heiligen Geist in unserem Leben. Aber wenn wir wissen wollen, was Gottes Wille ist, wenn wir wissen wollen, was er für unser Leben vorhat, welche Rolle wir in seinem Reich spielen sollen, dass wir gebraucht werden für ihn. Letzten Sonntag haben wir von Gaben geredet, was ich mit meinen Gaben anfangen soll. Dann geht es nicht darum, dass ich mich wieder loslöse von Gott und selber entscheide, was ich für gut und richtig halte, sondern dann geht es darum, dass ich nach Gottes Willen frage, offen werde für ihn, mich von ihm führen lasse. Und ich weiß, dass wir vielleicht Angst haben, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Dass wir denken, ja, es muss ja nicht immer übernatürlich sein. Ja, das glaube ich. Es muss nicht immer übernatürlich sein. Ich glaube auch nicht, dass ich jeden Morgen vorm Schrank stehen muss und fragen muss, soll ich jetzt die blaue oder die gelbe Hose anziehen? Aber ich glaube, es geht darum, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben. Dass wir ihm nicht Grenzen setzen. Ich meine, vielleicht will das ja der Heilige Geist mal, dass du die gelbe Hose anstatt der blauen anziehst. Wäre das so schlimm? Und ich glaube, es geht in unserem Leben ganz fundamental darum, dass wir Gottes Willen erkennen. Und ich glaube, wir können Gottes Willen in unserem Leben nicht auf Vorrat erkennen. Ich möchte euch erinnern an einen Abraham. Der hat Gottes Plan nicht von vornherein bekommen. Hat gesagt, so, das ist der Schlachtplan, da gehst du hin, da ist die Landkarte. Gott hat zu ihm gesagt, hey, verlass dein Land, ich will dir einen neuen Ort zeigen. Mehr hat er nicht gewusst. 1. Mose 12. Und dann ist er gegangen. Paulus hat offensichtlich die Reiseroute vorher nicht fertig und fix und fertig gehabt. Sondern er hat sich on the go leiten lassen vom Heiligen Geist. Hat Gott Einfluss eingeräumt. Hat nicht einfach sein eigenes Ding durchgezogen. Und ich glaube, dass die eigentliche Hürde, die wir überwinden müssen bei der Frage, wollen wir Gottes Führung entdecken, nicht die Frage ist, falle ich auf der anderen Seite vom Pferd. Sondern die eigentliche Frage für uns ist, bin ich bereit, mein Selbstbestimmungsrecht, meine Autonomie, die Herrschaft über mein Leben, mein Erwachsensein, ein Stück weit, nicht vollständig, abzulegen und in den Dienst Gottes zu stellen? Bin ich bereit? Wisst ihr, ich glaube, wir alle sind Erwachsene, Noah ist gegangen, oder? Wir alle haben unsere Erfahrungen gemacht, wir haben unsere Prinzipien, wir wissen, wie wir mit unserem Geld umgehen wollen, wir haben Pläne, wir haben Besitz, wir haben Familie, wir haben unsere Lebenserfahrung, wir haben unsere Vorstellungen. Brauchen wir das wirklich? Brauchen wir das wirklich, Gottes Führung? Sind wir nicht selber Öppe? Darf Gott uns in unsere Pläne reinreden? Darf uns Gott zeigen, was sein Wille ist? Darf er uns Grenzen setzen, aber auch neue Türen öffnen? Darf ich die Freiheit erleben, sein Nachfolger zu sein? Das ist doch die Frage, die uns am meisten betrifft. Darf er das? Will ich wirklich entschieden Gottes Willen tun? Bin ich bereit, so wie Paulus oder Petrus, Dinge aufzugeben, um Gott zu dienen? Oder geht es nur darum, dass der Heilige Geist mir meine Wünsche erfüllt? Wollen wir die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes einfach deshalb erleben, damit es uns gut geht? Oder damit Gottes Reich gebaut wird? Ich werde euch im Laufe der nächsten Woche mal noch ein E-Mail schicken mit einer Einheit. Von wem ich die E-Mail-Adresse nicht habe, der kann sie mir gerne geben und sich daran interessiert, mit der Einheit über Jesus. Wie Jesus sich von Gott hat führen lassen. Nur mal ein Hinweis. Jesus hat deinen Jüngern beigebracht zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und Jesus hat es nicht nur seinen Jüngern beigebracht, sondern Jesus hat es auch selbst gebetet. Jesus hat selbst zu seinem Vater gesagt, dieser Weg ans Kreuz ist unglaublich schwierig für mich. Aber wenn du willst, dann gehe ich diesen Weg. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Hat Jesus Führung gebraucht? Oder hat er hier sein eigenes Ding durchgezogen? Hat Jesus nach Gottes Willen gefragt? Hat Jesus Gott, seinem Vater, die Erlaubnis gegeben, sein Leben zu gestalten? Wollte Jesus sich selbst verwirklichen oder seinem Vater dienen? Ich möchte euch gerne 6 Bibelstellen zeigen, 6 Prinzipien zeigen, die uns helfen können, Gottes Führung zu entdecken. Ich werde nicht auf alle Details dieser Bibeltexte eingehen. Aber ich fand es sehr hilfreich, der Michael Dufner von der FEG Schweiz, der hat mir das mal gesagt, habe ich gedacht, wow, das hat Hände und Füße. Das sind Prinzipien, die uns wirklich helfen können, zu verstehen, was ist Gottes Wille für mein Leben. Und das schließt das Reden und Führen des Heiligen Geistes, Klammer auf, auch das Übernatürliche, Klammer zu, nicht aus, sondern ein. Das schließt nicht aus, dass Gott anders zu uns redet. Aber es sind 6 Bibelstellen, 6 Prinzipien, die uns helfen können zu erkennen, was ist Gottes Wille für unser Leben. 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ich glaube, das erste Prinzip ist, dass wir, wenn wir den Eindruck haben, Gott sagt uns etwas, Gott gibt uns einen Auftrag, dass wir das an dem prüfen, was wir in der Bibel haben. Das bedeutet natürlich, dass wir in der Bibel zu Hause sind, dass wir gelernt haben, die Bibel zu lesen und zu verstehen, dass sie zu uns reden darf. Aber ich glaube, das ist wirklich eine der besten Quellen, an dem wir prüfen können, entspricht das, wo ich jetzt gerade den Eindruck habe, dass Gott es von mir will, Gottes Willen. Wir lesen dort vom Leben Jesu, wir lesen dort vom Heiligen Geist. Wir verstehen, was Gott mit dieser Welt vorhat. Und es ist eine Einladung, die Bibel zu nehmen als Maßstab für die Frage, ist das, wo ich den Eindruck habe, was als nächstes dran ist in meinem Leben, ist das wirklich Gottes Wille? Eine zweite Bibelstelle, Galater 5, Vers 22 bis 25. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Galater 5, 22 bis 25. Wieder dieses vom Geist bestimmen lassen. Aber warum ich glaube, dass dieser Text uns helfen kann, die Frage ist, wenn ich den Eindruck habe, an einem bestimmten Punkt, das ist Gottes Wille für mein Leben, dann kann ich mich fragen, dient es dieser Frucht? Dient es dem, was der Heilige Geist in mir, in meinem Charakter, in meiner Persönlichkeit bewirken möchte? Ist es Gottes Wille, bewirkt es, dass meine Liebe wächst zu Gott und zu anderen Menschen? Dass meine Freude wächst, mein Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung? Dient es diesem Ziel? Ich glaube, wir können entscheiden, was ist Gottes Wille, wenn wir vom Ziel her denken. Das ist ein zweiter Maßstab. Ein dritter Maßstab. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. 1. Thessalonicher 4, Vers 3 bis 4. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexueller Sünden fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Es geht zunächst mal um den ersten Satz. Gott will, dass er ein geheiligtes Leben führt. Heiligung heißt, dass mein Leben sich verändert, dem ähnlich wird, was Jesus von mir und für mich möchte. Heiligung heißt, dass ich Jesus ähnlicher werde. Heiligung heißt natürlich auch, Galater 5, 22, dass diese Früchte des Geistes anfangen, in mir zu wachsen. Und wenn ich den Eindruck habe, dass Gott mir was sagt, was ich tun soll, dann kann das eine Frage sein: Dient das der Veränderung meines Lebens, dass ich heiliger werde? In heilig, nicht im, ihr wisst schon, gell, nicht im, in dem katholischen Sinn, im Sinn von sündlos, sondern gottgefällig, zu Gott gehörig. Und Paulus, ich wollte das nicht hier einfach wegkopieren, weil das jetzt vielleicht ein bisschen unangenehmer ist. Paulus spricht sehr offen über Sexualität. Und er sagt, ein Bereich, wo sich Heiligung auswirkt, das Wirken des Heiligen Geistes auswirkt, ist, wie wir mit unserer Sexualität umgehen. Und das ist auch so ein Bereich, glaube ich, wo die Frage ist, darf Gott da mich führen? Brauche ich da Gottes Führung? Will ich mich von Gott stärken lassen, dass ich zu einem Mann oder zu einer Frau werde, die gut und nach Gottes Willen und gesund damit umgeht? Viertens. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Die Frage ist, hier in 1. Korinther 3, hat das, was ich tun möchte, trägt es dazu bei, dass etwas Ewigkeitswert hat, dass es Bestand hat, wenn ich einmal vor Gott stehe? Ist das, was ich den Eindruck habe, ist es Gottes Willen? Dient es seinem Reich, seiner Ewigkeit? Oder ist es etwas, wo ich, wenn ich mal vor Gott stehe, sagen muss, eigentlich habe ich gewusst, das lasse ich lieber bleiben. Noch zwei Bibelverse, Hebräer 13, Vers 17 bis 18. Hört auf die Verantwortlichen eurer Gemeinde und folgt ihren Weisungen, denn sie wachen über euch wie Hirten über die ihnen anvertraute Herde und werden Gott einmal Rechenschaft über ihren Dienst geben müssen. Verhaltet euch so, dass ihre Aufgaben ihnen Freude bereiten und dass sie keinen Grund zum Seufzen haben, denn das wäre nicht zu eurem Vorteil. Betet für uns, schreibt der Autor des Hebräerbriefs, ihr dürft dabei sicher sein, dass wir ein reines Gewissen haben und in jeder Hinsicht so zu leben versuchen, wie es gut und richtig ist. Ich habe mir ehrlich gesagt überlegt, ob ich das hier so bringen darf, weil es vielleicht so danach klingt, als würde ich meine Machtposition ausbauen wollen, oder? Als würde ich euch sagen wollen, jetzt benehmt euch mal richtig. Nee, das ist nicht mein Ziel. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch solche Bibeltexte aus der Bibel ernst nehmen. Ich glaube, wenn wir uns fragen, ist etwas Gottes Wille, dann ist es wichtig, dass wir das nicht nur auf das beschränken, was wir für einen Eindruck haben. Niemand gibt sich seine Berufung selbst. Auch Paulus nicht. Auch Paulus hat in der Gemeinde darauf gewartet, dass der Heilige Geist ihm sagt, wo es lang geht. Und dann hat die Gemeinde weitergebetet und geprüft, hat es für gut befunden, hat ihm die Hand aufgelegt und hat sie dann ausgesandt. Und es geht bei der Leitung der Gemeinde ja nie darum, dass irgendjemand Chef spielen darf, sondern es geht darum, dass wir als Leiter der Gemeinde euch dienen möchten. Dass wir Hirten sind, nicht Boss. Und deswegen kann auch der Austausch mit Gemeindeleitung oder auch mit anderen Brüdern und Schwestern, die Jesus nachfolgen, ein wertvoller Hinweis darauf sein, ist das, wo ich den Eindruck habe, dass Gott es von mir will, wirklich Gottes Wille. Ein letzter Vers. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Über diese beiden Verse habe ich meine allererste Predigt gehalten. Und sie sind im Römerbrief unglaublich wichtig, weil sie an der Schlüsselstelle stehen von der Buchstruktur her. Aber was da vor allem mir wichtig geworden ist, ist, dass Paulus davon ausgeht, dass wir in unserem Leben einen Veränderungsprozess, einen Neuorientierungsprozess durchmachen können und sollen. Dass wir neu denken lernen sollen. Es fängt in unserem Denken an. Also es fängt nicht in unserem Denken an, sondern es beginnt mit Hingabe. Oder im ersten Vers sagt er, gebt euer Leben Gott hin, stellt es ihm zur Verfügung. Vielleicht denkt manchmal, oh, das klingt so radikal heute Morgen und so brutal, darf ich denn nicht selbst machen, was ich will? Ich glaube nicht, dass Gott uns irgendwas wegnehmen will. Aber ganz ehrlich, ich finde keine Bibelstelle, die sagt, dass ich mit Gott nur halbe Sachen machen soll. Ich finde keine Bibelstelle, die sagt, dass Nachfolge nur für manche bedeutet, ihr Kreuz auf sich zu nehmen. Ich finde keine Bibelstelle, die sagt, dass manche oder dass manche nur ihr halbes Leben Gott hingeben sollen. Ich kenne nur Bibelstellen, die dazu einladen, ganze Sache mit Jesus zu machen. Sich ganz an seinem Willen zu orientieren. Sich ganz ihm hinzugeben. Und das bedeutet, sagt Paulus, dass wir uns nicht einfach an dem orientieren, was in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, aus unserer Erziehung, aus unserer Tradition gut und richtig war, sondern dass wir uns neu orientieren an dem, was Gott will. Und dass wir das lernen. Das hat was mit Bibellesen zu tun. Das hat was mit Hören zu tun. Das hat was mit Gehorchen zu tun. Das hat was mit Vergebung zu tun. Gottes Führung entdecken. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben. Genauso wie wir dem Reden des Vaters und dem Reden des Sohnes Raum geben. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dem Heiligen Geist nicht unsere Regeln aufdrücken und sagen, ja, das machst du heute nicht mehr. Das hast du damals gemacht, aber heute nicht mehr. Ich finde dazu keine Belege in der Bibel. Was ich finde, ist die Aufforderung, ganz Gottes Willen zu tun. Wenn wir uns der Frage stellen, was ist Gottes Wille, dann kann uns Gottes Wort helfen, denn es ist die Richtschnur für unser Leben. Römer, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Dann kann uns die Frage helfen, dient es dem, was der Heilige Geist sowieso in unserem Leben bewirken will, was wir von ihm wissen, die Früchte, die wachsen sollen mit Liebe, Freude, Frieden und so weiter. Dann ist die Frage, dient es unserer Heiligung? Fördert es ein geheiligtes Leben? Dann ist die Frage, hat es Ewigkeitswert? Hat es Bestand? Oder baue ich hier nur meine eigene Villa? Dann ist die Frage, bestätigen auch andere, Gemeindeleitung, geistliche Vorbilder, geistliche Führer, geistliche Verantwortliche, dass das Gottes Wille für mein Leben ist? Und letztlich entspricht es dem, was ein hingegebenes Leben bedeutet. Römer 12, 1 und 2. Und entspricht es dieser neuen Weise zu denken und zu leben in dieser Welt. Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, es ist so wertvoll, aber manchmal auch herausfordernd, dein Wort zu lesen. Manchmal unbequem, manchmal bestätigend, manchmal ermutigend. Aber es ist gut zu wissen, dass du dass du nicht einfach weg bist, sondern dass du da bist. Es ist gut zu wissen, dass du uns deinen Willen mitteilst. Es ist gut zu wissen, dass du ganze Sache mit uns machst. Und dass du gekommen bist, um uns Leben in der Fülle zu geben. Nicht um uns auszubremsen, sondern uns eine neue Perspektive zu geben. Ich danke dir für den Reichtum, den du in mein Leben gebracht hast, in unser Leben. Und ich danke dir, dass wir lernen dürfen, täglich lernen dürfen, nach deinem Willen zu leben. Amen.